Also, wir wissen aus einer Studie der Rassismusmonitor beispielsweise hat herausgefunden, dass 73% der rassifizierten 14- bis 26-Jährigen, also der rassifizierten Menschen, jüdische Menschen, muslimische Menschen, schwarze Menschen, Sinti und Romnia, dass 73% eigene Rassismuserfahrungen gemacht haben in der Schule.
Salon 5. Geld, Macht und Leben.
Hey, ich bin Joshua von Salon 5. Habt ihr schon mal Rassismus in der Schule erlebt? Das passiert heutzutage leider immer noch viel zu oft. Deshalb interviewe ich heute zu diesem Thema Karim Feradouni. Er arbeitet an der Ruhr-Uni Bochum als Professor für Didaktik der sozialwissenschaftlichen Bildung. Herr Feradouni, auf Ihrer Seite steht, dass Sie an diversitätssensible LehrerInnenbildung forschen. Können Sie uns das genauer erklären?
Ja, bei der diversitätssensiblen LehrerInnenbildung geht es darum, angehende Lehrkräfte vorzubereiten auf die Diversität innerhalb der Klassenräume, innerhalb unserer Gesellschaft. Und es geht beispielsweise darum, wie Lehrkräfte mit Rassismus, Antisemitismus, Queer- und Transfeindlichkeit umgehen lernen können. Hierbei beschäftigen wir uns beispielsweise mit Queerfeindlichkeit in der Gesellschaft. Und dazu lesen wir nicht nur kluge Texte, damit die Lehrkräfte wissen, was das ist, sondern wir didaktisieren auch diese Texte. Das heißt, wir machen aus diesen wissenschaftlichen Texten Unterrichtsmaterialien, damit Lehrkräfte in der beispielsweise 8. Klasse mit den SchülerInnen darüber sprechen können und Unterricht machen können im Politikunterricht. Was heißt Queerfeindlichkeit? Welche Folgen hat das für Betroffenen, für die gesamte Gesellschaft? Und wie kann man, was kann man dagegen tun? Und ich glaube, wenn man mit Lehrkräften, angehenden Lehrkräften über unterschiedliche Ungleichheitsstrukturen spricht, dann erwerben sie eine Kompetenz, um dann später im Berufsleben tatsächlich sich selber mit unterschiedlichen Ungleichheitsstrukturen zu beschäftigen und auch einen Sensus zu entwickeln, welche Diskriminierungsformen liegen eigentlich vor bei unterschiedlichen Menschen und was kann man dagegen tun.
Das hört sich natürlich sehr interessant an, wo wir dann auf das Thema Diskriminierung zu sprechen kommen. Auf TikTok und in Medienberichten wurde diesen Sommer der Fall einer Lehrerin aus Halle diskutiert. Sie hatte mehrfach im Unterricht das N-Wort benutzt und so scheinbar auch SchülerInnen rassistisch beleidigt. Laut Eltern war so ein Vorfall schon vor 2 Jahren der Antidiskriminierungsstelle des Landes gemeldet worden. Warum passiert in so einem Fall so lange nichts?
Also ich kenne den Fall jetzt nicht in detailliert sozusagen, aber das ist sehr, sehr komplex, solche Fälle, weil es kommt natürlich darauf an, wie die Schulleitung reagiert hat. Hat man erstmal das Gespräch mit der betreffenden Lehrerin gesucht und dazu würde ich raten, erstmal das Gespräch zu suchen, weil meiner Erfahrung nach lösen sich 99% der rassistisch motivierten Konfliktfälle auf, wenn man ein persönliches Gespräch mit den Beteiligten führt. Das heißt, mit Reden kann man sehr, sehr viel bewirken. Solche disziplinarrechtlichen Maßnahmen, die dann ergriffen werden, brauchen ihre Zeit, weil eine umfassende Prüfung erfolgen muss. Das kann nicht die Schulleitung durchführen, das kann auch nicht die Antidiskriminierungsstelle durchführen, sondern damit sind Juristen beschäftigt, Juristinnen beschäftigt, die vom Land sozusagen bezahlt werden und angestellt sind, um solche Sachverhalte zu prüfen. Warum dauern disziplinarrechtliche Maßnahmen gegen verbeamtete Lehrkräfte so lange? Weil es schwerwiegende Anschuldigungen sind und dagegen haben natürlich auch die Betroffenen die Möglichkeit, selber sich juristisch zu verteidigen. Wir leben in einem Rechtsstaat und die Hürden, um verbeamtete Lehrkräfte überhaupt aus dem Dienst zu entfernen, sind sehr, sehr hoch. Frau Faeser, die Innenministerin von Deutschland, hat eine Initiative gestartet, dass Bundesbeamte, Bundesbeamtinnen quasi die Möglichkeit gibt, diese Personen überhaupt juristisch zu belangen, wenn es um Rassismus geht. Also die Hürden wurden gesenkt, Menschen, Bundesbeamtinnen aus dem Dienst zu entfernen. Und das müssten sich eigentlich die Landesregierungen auch auf die Fahnen schreiben und zum Anlass nehmen, um ihre Dienstrechtsangelegenheiten zu reformieren, damit auch Landesbeamte, Lehrkräfte oder Polizistinnen tatsächlich auch entfernt werden können, wenn alle Stricke reißen und wenn diese Person eben nicht dazulernt. Also es sind hochgradig komplexe Verfahren und die PolitikerInnen oder die VerwaltungsmitarbeiterInnen dürfen auch keine Auskunft darüber geben, was jetzt genau läuft im Verfahren. Aber wie gesagt, als erstes glaube ich, ist es sinnvoll, mit dieser betroffenen Person zu sprechen. Nicht alle Problematiken in Bezug auf Rassismus kann man mit Reden lösen. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, in den meisten Fällen wollen Lehrkräfte gar nicht rassistisch sein. Und diesbezüglich, glaube ich, ist es wichtig, dass die Schulleitung aktiv wird.
Da bin ich ganz bei Ihnen. Ich glaube, ein Gespräch zu suchen ist immer die beste Wahl. Aber dass ein Video zu dem Fall auf TikTok viral ging, zeigt, viele SchülerInnen kennen solche Situationen und berichten selbst von Rassismuserfahrungen an der Schule. Wie groß ist denn das Problem allgemein?
Also wir wissen aus einer Studie, der Rassismusmonitor beispielsweise hat herausgefunden, dass 73% der rassifizierten 14- bis 26-Jährigen, also der rassifizierten Menschen, jüdische Menschen, muslimische Menschen, schwarze Menschen, Sinti und Romnia, dass 73% eigene Rassismuserfahrungen gemacht haben in der Schule. Und wenn wir uns die Zahlen der Antidiskriminierungsstelle des Bundes anschauen, die regelmäßig veröffentlicht werden, also die Beratungszahlen, dann können wir feststellen, dass Arbeits-, Wohnungs- und Bildungsmarkt die primären Sektoren sind, wo Rassismus geschieht. Das heißt, das sind keine Einzelfälle, sondern wir müssen über ein systematisches Problem reden in der deutschen Bildungslandschaft. Also im deutschen Schulwesen spielt Rassismus flächendeckend eine Rolle. Und zwar nicht, weil Lehrkräfte ganz besonders rassistisch sein wollen, sondern ich glaube, dass viele Lehrkräfte auch unintendiert rassistisch agieren, auch wenn sie das nicht wollen, weil sie eben nicht in der Ausbildung gelernt haben, mit unterschiedlichen eigenen Wissensbeständen, die auch rassismusrelevant sein können, umzugehen.
Welche Möglichkeit haben SchülerInnen, gegen Rassismus durch LehrerInnen vorzugehen oder Hilfe zu bekommen?
Diesbezüglich muss man feststellen, dass es unterschiedliche Hierarchieebenen gibt innerhalb der Schule. Also SchülerInnen scheuen sich häufig, gegen Rassismus vorzugehen bei Lehrkräften, auch wenn das unverhohlen passiert, weil SchülerInnen befürchten, schlechte Noten zu bekommen beispielsweise. Welche Möglichkeiten gibt es? Also an jeder Schule gibt es VertrauenslehrerInnen, hoffentlich jeder Schule gibt es auch eine SchülerInnenvertretung. SchülerInnen dürfen oder sollten nicht alleine bleiben, sondern sie sollten sich Rat holen von Eltern oder von anderen SchülerInnen. Es gibt eine LandesschülerInnenvereinigung in vielen Bundesländern. Auch an die kann man sich wenden. Es gibt die Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Die hat eine Hotline und ist auch per E-Mail erreichbar. Es gibt den Antidiskriminierungsverband Deutschland. Den findet man ganz leicht im Internet. Auch da kann man sich beschweren und dann auch kostenlos juristische Hilfe sich holen. Und in manchen Bundesländern, so auch in Nordrhein-Westfalen, gibt es Beschwerdestellen, beispielsweise Beschwerdestellen gegen schwarzen Rassismus, gegen antimuslimischen Rassismus. Und es ist unheimlich wichtig, dass die Betroffenen sich an diese Beschwerdestellen wenden, denn Politik funktioniert immer mit Hilfe von Zahlen. Also die Politik schaut sich auch diese Zahlen an der Beschwerden und kann dann beispielsweise Programme initiieren, um, wenn die Zahlen sehr, sehr hoch sind, um solche Ungleichheitsstrukturen zu bekämpfen. Also das Schwierigste oder das Schlimmste, was SchülerInnen machen können, ist nichts anderen Leuten mitteilen, aushalten und schweigen. Das ist das Schlimmste, weil das würde dann dazu führen, dass sie psychisch sehr belastet werden und dann können sie auch ihre Leistung sozusagen nicht abrufen und resignieren auch. Deswegen mit anderen sprechen. Es gibt auch Elternnetzwerke, die kann man auch einschalten als Eltern, wenn man überfragt ist. Gewerkschaften spielen eine Rolle. Also das Wichtigste ist, sich Hilfe zu holen, mit anderen Leuten zu sprechen, um eine Strategie herauszuarbeiten, damit man eben nicht isoliert ist.
In Berlin gibt es ja auch eine unabhängige Beratungsstelle für Diskriminierungserfahrungen an den Schulen. Glauben Sie, das bräuchten wir deutschlandweit?
Ja, das brauchen wir deutschlandweit und ich gehe sogar so weit, ich würde jede einzelne Schule darin bestärken, eine eigene Antidiskriminierungsstelle zu initiieren. Das heißt, wenn 5 bis 7 Lehrkräfte zusammengehen und wirklich Lust haben, antirassistisch, aber auch diversitätssensibel zu agieren und auch ein Stück weit freigestellt werden von den Schulleitungen. Das heißt, wenn sie in der Lage sind, 1 bis 2 Stunden pro Woche für Fortbildung zu verwenden, aber auch dafür zu verwenden, Sprechstunden anzubieten, um AnsprechpartnerInnen von SchülerInnen zu sein, dann glaube ich, könnte sich die Lage verbessern, denn dann müssten SchülerInnen nicht an irgendwelche Fremden herantreten, sondern könnten diese Probleme auch innerhalb der Schule lösen. Das heißt aber auch, dass Schulen ihre Beschwerdestrukturen erstmal initiieren. Denn nichts ist schlimmer, als wenn 5 bis 7 Lehrkräfte suggerieren, wir sind jetzt dafür zuständig, eure Beschwerden entgegenzunehmen und es passiert gar nichts, nachdem man sich beschwert hat. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Also eine Beschwerdestruktur muss aufgebaut werden innerhalb der Schule. Die Schule muss sich überlegen, was passiert eigentlich, wenn so eine Beschwerde eingeht, was machen wir dann? Da muss ein Verfahren festgelegt werden. Und dann geht es darum, die SchülerInnen tatsächlich ernst zu nehmen und zu schützen vor Diskriminierung.
Gibt es denn noch andere Möglichkeiten, wie Schulen sich diskriminierungssensibel und antirassistisch aufstellen könnten?
Also ich glaube, dass Schulen tatsächlich sich externe Hilfe holen müssen von Personen, die sich damit auskennen. Also jede Schule in Deutschland hat pädagogische Tage. Das sind Tage für Lehrkräfte, um sich fortzubilden. 2 pädagogische Tage im Jahr, 1 pro Halbjahr. Und da würde ich vorschlagen, suchen Sie sich Expertinnen, die zu Queerfeindlichkeit, Transfeindlichkeit, Rassismuskritik, Antisemitismuskritik arbeiten. Holen Sie sich an die Schulen für einen Workshop, für einen Vortrag, für einen pädagogischen Tag. Und bleiben Sie mit diesen Personen im Austausch. Es gibt mittlerweile auch Personen, die sich aufgemacht haben, einen Organisationsentwicklungsprozess anzustoßen an Schulen. Das heißt, die kommen nicht nur punktuell einmal im Jahr zu den Schulen und halten einen Vortrag und sind dann wieder weg, sondern sie begleiten Schulen 1, 2, 3 Wochen, wenn gewünscht, und begleiten sozusagen Veränderungsprozesse. Also wenn Schulen Lust haben, sich auf den Weg zu machen, dann können Sie im Internet ganz viele Menschen finden, die sich damit auskennen. Es gibt ganz tolle didaktische Materialien, wenn man beispielsweise den eigenen schulischen Unterricht rassismuskritisch ausgestaltet. Diese Entschuldigung, ich weiß nichts, ich kann nichts und ich weiß auch nicht, wo ich das herbekomme, das Material oder die Person, die gilt im Jahr 2024 nicht mehr.
Inwieweit ist denn Rassismus auch im System Schule verankert?
Also wir wissen beispielsweise aus der sogenannten Max- und Murat-Studie von Bonefeld und Dickhäuser, dass trotz gleicher Leistung beispielsweise Kinder mit internationaler Familiengeschichte schlechter benotet werden als Kinder ohne internationale Familiengeschichte. Generell können wir auch sagen, vor dem Hintergrund der Schulbuchforschung beispielsweise, dass in Schulbüchern viele rassistische Dinge vorzufinden sind. Wir haben beispielsweise im unabhängigen Expertenkreis Muslimfeindlichkeit haben wir 600 Schulbücher analysiert und wir konnten feststellen, dass ganz normales muslimisches Leben gar nicht vorkommt. Wenn Islam thematisiert wird und Muslime thematisiert werden, dann ist es häufig im Zusammenhang von Kreuzzügen, also konflikthafter Kulturkontakt, Terrorismus, Frauenunterdrückung. Und wir haben zudem 3 Jahre geforscht zum Thema Antisemitismus an Schulen und auch da konnten wir belegen, dass wenn jüdische Menschen vorkommen, dann häufig in negativen Zusammenhängen, also Holocaust, Kreuzzüge, Nahostkonflikt, ganz normales jüdisches Leben kommt eben nicht vor. Und ich glaube, da brauchen Schulbuchredaktionen tatsächlich Beratungsbedarf. Die haben Beratungsbedarf, die brauchen Expertinnen, damit Schulbücher auch ein Stück weit diversitätssensibel gestaltet werden.
Sie haben unter anderem über die Bildungsdiskriminierung von SchülerInnen mit Zuwanderungsgeschichte geschrieben. Was ist mit Bildungsdiskriminierung gemeint?
Mit Bildungsdiskriminierung ist gemeint, dass viele unterschiedliche Parameter im deutschen Schulwesen dazu führen, dass spezifische Kinder eben nicht die gleichen Leistungen erbringen können und auch nicht ihre Potenziale entfalten können. Wenn wir über Bildungserfolg oder Bildungsmisserfolg im deutschen Schulwesen reden, dann genügt es nicht nur über Rassismus zu reden, sondern viele unterschiedliche Parameter, viele unterschiedliche Aspekte müssen wir heranziehen. Der wichtigste Aspekt, um die Wahrscheinlichkeit des Bildungserfolgs oder Bildungsmisserfolgs von SchülerInnen vorherzusagen, ist nicht Rassismus, sondern das ist die soziale Herkunft der SchülerInnen. Also wenn Eltern beispielsweise ein hohes Einkommen haben und wenn Eltern selber hohe Bildungsabschlüsse erworben haben, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ihre Kinder bildungserfolgreich werden im deutschen Schulwesen. Und dem deutschen Schulwesen gelingt es nicht, diese Startnachteile von SchülerInnen auszugleichen, die aus Familien kommen, in denen die Eltern wenig verdienen und beispielsweise in denen die Eltern keine hohen Bildungsabschlüsse erworben haben. Und was könnte sich verändern? Wie müsste sich die Schule aufstellen, um etwas entgegenzusetzen diesbezüglich? Deutschland müsste eigentlich viel mehr Geld in der im Elementarbereich, also im Kindergartenbereich und im Primarbereich, in der Grundschule ausgeben, damit diese Startvoraussetzungen behoben werden könnten. Lehrkräfte müssen geschult werden im Fach Deutsch als Zweitsprache, weil viele Kinder eben eine andere Sprache zuerst lernen und dann Deutsch lernen in der Schule. Außerdem müsste die frühzeitige Selektion nach Klasse 4 und 6 abgeschafft werden. Ich halte nichts davon, viele unterschiedliche Schulformen zu haben. Wir können eigentlich eine Schulform initiieren, die inklusiv ausgerichtet ist für alle SchülerInnen. Aber das heißt auch, dass Lehrkräfte in dieser Schulform weniger arbeiten, im Sinne von unterrichten. Sie arbeiten natürlich, indem sie an Fortbildungsveranstaltungen teilnehmen und SchülerInnen beraten beispielsweise. Aber wenn sie 25,5 Stunden unterrichten müssen in der Woche und beispielsweise 30 SchülerInnen pro Klasse, dann können sie ihren vielfältigen Aufgaben gar nicht mehr gerecht werden. Das heißt, das Schulsystem führt häufig zu einer Überlastung der Kräfte der deutschen Lehrkräfte.
Warum ist das Bildungssystem nicht fair? Woher kommt diese unterbewusste Einteilung?
Ich würde das nicht unterbewusste Einteilung nennen, sondern ich würde sagen, das ist ein Strukturprinzip des deutschen Schulwesens, zu selektieren. Und eine internationale Studie mit türkeistämmigen SchülerInnen hat herausgefunden, dass türkeistämmige SchülerInnen in Bildungssettings ganz besonders gute Noten erbringen, die inklusiv aufgestellt sind. Das heißt, in der es bis zu einem gewissen Grad keine Klassenwiederholung gibt, in dem Schulsystem werden alle Aufgaben der Schule in der Schule erledigt und die Hausaufgaben werden nicht mit nach Hause gebracht, in der Hoffnung, dass die Eltern unterstützen können. Es gibt eine Schule für alle SchülerInnen, also Schulen können dann nicht abschulen, wenn du zu schlecht bist. Als Gymnasiast musst du dann auf die Realschule und so weiter. Das geht eben nicht mit der Abschulung, wenn man nur ein Schulsystem hat. Also das Schulsystem ist tatsächlich das Problem.
Was würden Sie SchülerInnen, die schon mal Rassismus erfahren haben, auf den Weg mitgeben?
Ich würde Ihnen mitgeben, bleibt nicht alleine. Vertraut euch Lehrkräften oder SchülerInnen oder Eltern an, vertraut euch Beratungsstellen an. Die unabhängige Beratungsstellen gibt es in unterschiedlichen Bundesländern, Antidiskriminierungsstelle des Bundes, Antidiskriminierungsverband Deutschlands, bleibt damit nicht alleine, besucht Empowerment-Workshops, also niemand kann Menschen davor schützen, Rassismuserfahrungen zu machen, aber in Empowerment-Workshops lernen Personen, die von Rassismus betroffen sind oder von anderen Ungleichheitsstrukturen betroffen sind, Strategien kennen, um nicht zu verzweifeln, sondern handlungsfähig zu bleiben.
dann bedanke ich mich bei Ihnen für Ihre Zeit.
Dankeschön.
Das war's mit unserem Expertenpodcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr von uns hören oder sehen wollt, folgt uns auf Instagram und TikTok oder ladet euch unsere Salon 5 App runter. Ciao.
Salon 5. Geld, Macht und Leben.